Ja, schönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ich erinnere mich vor vielen Jahren oder Jahrzehnten unterdessen, gell, habt ihr mich hier eingeladen in diese wunderschöne Gemeinde. Und ich freue mich, dass ich heute auch wieder da sein kann. It's great to speak Swiss German. Ich bin viel unterwegs in vielen Ländern. Und wenn ich so zurückdenke, so die letzten ein paar Wochen und Monate, ist natürlich sehr eindrücklich gewesen, dass ich in Charkow in der Ukraine durfte predigen. Und eine grosse Gemeinde, da sind zwei, dreimal 300 junge Leute zusammengekommen. Wir haben davon geredet, dass sie möchten zwischen Weihnachten und Ostern evangelistische Projekte durchführen. Eine wunderschöne, grosse Gemeinde. Und ja, unterdessen wissen wir natürlich alle, dass es anders gekommen ist. Dass die Situation auch ganz anders ist. Ich habe den Bericht bekommen von Peter Kowalenko von dieser Gemeinde. Die sind angegriffen worden. Es hat eine Rakete eingeschlagen ins Dach von dem Gemeindegebäude. Aber Gott sei Lob und Dank, sie ist nicht explodiert. Und die Spezialisten haben das dann können entfernen. Unterdessen haben wir im christlichen Zentrum Bucheck eine grosse Gemeinde von ukrainischen Geschwistern, die zu uns gekommen sind, von Kiew, der Pastor mit seiner Familie und seiner Gemeinde. Die haben auch gestern wieder Gottesdienst gefeiert, ich glaube etwa 150. Und dann haben sie nachher noch Essen angeboten, gratis. Dann sind dann nochmal 100 gekommen, dann sind sie dann leicht überrascht worden. Aber es ist einfach, ja, auf der einen Seite so notvoll und auf der anderen Seite so grossartig, dass die Gemeinde Jesu ein weltweites Netzwerk ist, wo wir wirklich zusammengehören können, wo wir dann gegenseitig unterstützen dürfen. Da kommt mir eine von den letzten Reisen in den Sinn, wo ich in Ägypten war und dort auch 60 Pastoren ausbilden für Evangelisation. Und dann wieder auf dem Weg auf den Flughafen sind wir dann noch an einer kleinen Gemeinde vorbeigekommen und der Gemeindeleiter dort, also nicht ein Pastor, sondern ein aktiver Mann Gottes, ein Bauer aus dieser Region, hat mir dann gesagt, ja, er habe mir 5'000 Franken von seinem privaten Geld investieren zum Bau von der Gemeinde, vom Gemeindegebäude, weil wenn sie nicht sofort gebaut hätten, hätten sie die Bewilligung zum überhaupt Bauen verloren und jetzt müssen wir das Darlehen bis Ende Jahr rumgehen und 5'000 Franken für einen Ägypter, das ist etwa 150 oder 250'000 für uns. Und ja, wir konnten eine Sammlung machen, sodass es auch für ihn noch Weihnacht geworden ist, für den Isaac in Ägypten. Und das ist so etwas, was einfach Freude macht, dass wir als Gemeinde Jesu zusammengehören können, miterleben können. In Albanien habe ich dürfen in der Gemeinde sein von Akil und Linda Pano. Die haben eine ganz tolle Arbeit und der Akil hat eine interessante Aufgabe übernommen. Er ist Philosophieprofessor und Pastor, also an der Universität tut er den Studenten eben auch auf die Einzigartigkeit vom christlichen Glauben hinweisen. Das Ehepaar hat gekämpft in den Medien, auch um verschiedene familienrechtliche Sachen, sodass das Adoptionsrecht, ihr wisst, was ich meine, nicht in die falsche Richtung bewegt worden ist. Und das ist einfach gewaltig, wenn man so Geschwister erleben darf, die rund um die Welt dran sind. Jetzt bin ich gerade zurückgekommen von Indien und dort war sehr, sehr eindrücklich gewesen, ein Besuch in einem Slum. Da habe ich wahrscheinlich noch mal Emotionen, aber es vergeht gerade wieder. Einfach so die Dutzenden und Hunderten von Kindern gesehen und einfach auch zu wissen, wenn wir nur in dem Projekt könnten mithelfen, dass die wenigstens anständige Uniformen bekommen, Aufgabenhilfe, dann wären sie in der normalen Schule akzeptiert. Aber so wie es im Moment ist, werden sie in der normalen Schule eben nicht angenommen. Und dann weiss man natürlich, dass Kinder, die keine Schulbildung haben, natürlich ein aussichtsloses Leben haben. Ja, und dann das Highlight war dann, dass ich dann auch wieder 4 Tage lang durfte auch wieder so 60 Nachwuchspastoren ausbilden in Trivandrum. Und dort war das gewaltige Stehen, auch wieder so ein Wunder vom Leib Christi. Man hat dann ein bisschen zittert, weil in Indien sind es ja verschiedene Stimmungen und es sind zum Teil auch ganz massive Angriffe gegen Christen, wirklich blutig und sehr unangenehm. Und das kommt eben zum Teil von der Regierung. Und wir haben dann ein bisschen Angst gehabt im theologischen Seminar. Was kommt, wenn wir Besuch haben von der Regierung? Dann sind es dann von der Regierung von Kerala sind sie gekommen. Und dann ist die grosse freudige Überraschung gewesen. Das ist ein Christ, ein überzeugter Mann Gottes, eben auch in der Regierung von dem Staat im Südwesten von Indien. Und der hat dann die Studenten ermutigt, hey, geht in ganz Indien und verkündigt mutig das Wort Gottes. Und in dem Sinn ist es dann eine ganz freudige Überraschung gewesen, einfach zu sehen, dass Gott sein Volk und seine Leute eben auch überall hat. Ja, das ist so ein kleiner Einblick von den Sachen, die ich machen darf. Ich könnte noch mehr erzählen, auch von der grossen Konferenz in Orlando, wo ich war. Das ist ganz sehr eine spezielle Geschichte. Aber eben, heute geht es ja eigentlich um etwas anderes. Heute geht es um mein Herz für die Kirche. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr ein wichtiges Thema. Ich habe ein bisschen gehört, auch über eure Geschichte, was im Moment gerade aktuell ist. Und ich muss das ja nicht in dem Sinn thematisieren, aber ich glaube, wir spüren alle, Kirche, wir sind herausgefordert. Kirche ist nicht einfach etwas, was automatisch funktioniert. Kirche ist Reich Gottes in dieser Welt. Und wenn wir dauernd ein bisschen Nachrichten im Moment auf uns hineinprasseln von Krieg, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir uns auch an die ukrainischen Geschwister erinnern, die aus dem Kriegsgebiet kommen, in die Schweiz kommen und sagen, ja, in unserem Land ist Krieg, aber es ist eigentlich Krieg überall, es ist Krieg gegen Gott. Es ist Krieg gegen Gott. Hört mal, was der wichtigste Schweizer Fluch ist. Ich muss ihn, glaube ich, nicht aussprechen. Aber wir wissen, dass tausend- und millionenfach dem Krieg gegen Gott in den Herzen auch Ausdruck gegeben wird mit Fluch, der über die Lippen kommt. In dem Sinn, denke ich, ist es halt einfach wichtig, dass wir uns vor Augen halten, Kirche, das Reich Gottes auf dieser Welt, ist umkämpft in ganz unterschiedlichen Dimensionen und in ganz unterschiedlichen Situationen. Und wenn ich da jetzt Emotionen habe, der Kampf tut weh. Wir sind in einem Kampffeld. Wir sind nicht einfach ein Wohlfühlverein. Und es ist schön, dass wir da ein Freie haben und dass wir mit Kaffee und feinen Sachen begrüßen kann. Aber eigentlich, wenn wir da reinkommen, sind wir eigentlich eben in der Kampffront. Und es ist wichtig, dass wir das uns vor Augen halten, dass Kirche, wir werden jetzt da noch ein bisschen weiter drin hineingehen, Kirche ist der Ort, wo Gott im Findesland sein Reich wieder aufbauen will. Und darum ist es ein Ort vom Kampf. Es ist nicht einfach eine Wohlfühloase, sondern es ist ein Ort, wo wir herausgefordert sind, wenn wir jeden Tag beten, im Unser Vater, Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie ernst ist es uns mit diesen Kampfesaussagen? Weil wenn das Reich Gottes schon da wäre, müssten wir ja nicht beten, dein Reich komme. Und wenn der Wille Gottes automatisch passieren würde, müssten wir nicht beten, dein Wille geschehe. Und wenn wir nicht so blöd wären, dass wir uns selber in Versuchung führen, müsste man vielleicht nicht beten, führe mich nicht in Versuchung. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir da irgendwo vor Augen haben, um was es geht mit der Kirche und um was es geht auch für dich und für mich. Und eben auch wieder die Frage, schlägt mein Herz für die Kirche? Also habe ich verstanden, was Kirche überhaupt ist? Und ist mein Herz on fire für das, was Kirche ist? Eben auch da in Uster, auch da eben in unserer Situation, wo jetzt auch wir als Kirche drin sind. Und ich finde es so schön, dass wir heute Muttertag haben. Ich denke, Kirche ist auch so etwas wie eine Mutter. Das ist ja die Kirche. Und in der alten Zeit hat man gesagt, keiner kann sagen, Gott ist mein Vater, wenn nicht die Kirche meine Mutter ist. Und in dem Sinn, dürfen wir halt heute vielleicht auch ein bisschen Kirchenmuttertag feiern, in dem Sinn, dass wir uns Gedanken machen, was ist eigentlich Kirche? Und jetzt ist eigentlich das ganz grosse Problem, und da sind wir eigentlich schon mitten in dieser Kampffront, da sind wir auch ja jetzt mit den Medien, aus dem Kampf, der in der Ukraine tobt, sind wir ja auch eigentlich konfrontiert. Und das Interessante ist, und das wird ja immer wieder gesagt, und wir spüren das, das Erste, was im Krieg verloren geht, das Erste, was getötet wird, ist die Wahrheit. Und da spüren wir eben auch jetzt in den Berichten, die da kommen, da fragen wir uns immer wieder, was stimmt wirklich und was stimmt nicht. Und jetzt ist das grosse Problem von dem Kampf, ist, wenn wir ins Lexikon hineinschauen, dann ist die Wahrheit gerade schon mal gestorben. Weil was wir im Lexikon als Kirche lesen, ist nicht wirklich Kirche. Es ist allenfalls das, damit wollte ich jetzt die Wissenschaftler, die unsere Lexika geschrieben haben, nicht beschimpfen und sagen, sie haben eine schlechte Arbeit gemacht, aber sie haben eigentlich nur analysiert, was hat sich bei uns kulturell entwickelt an Verständnis von Kirche. Und die kulturelle Entwicklung in unserem Land ist eben Kirche, das ist ein Gebäude, oder Kirche, das ist, was wir jetzt machen. Das ist die Zeit, die wir da miteinander verbringen. Und das ist nicht ganz falsch, aber es ist eben wirklich in der Tiefe nicht richtig. Ihr seht dort auf dem Bild, das ist die Kirche, wo ich aufgewachsen bin, wo mein Vater Pfarrer war, in Hauptwil im Thurgau. Hinten dran sieht man das Pfarrhaus, wo ich aufwachsen durfte. Also, wir spüren, wenn man irgendwo jemand redet oder die Kirchgasse oder den Schmuck von unseren Dörfern und Städten da in der Schweiz und in Europa, das sind die Kirchen, das sind die Kathedralen, das sind die Gebäude. Und das ist das, was in der Bevölkerung, in unserer Bildungsnation an Bewusstsein übrig geblieben ist. Ah, Kirche, das ist irgendwo ein Gebäude, das ist ein Gottesdienst und damit sind eben auch weitere Missverständnisse verbunden. Und ich glaube, wir gehen da mal ein bisschen drin hinein und überlegen uns, was ist Verständnis oder eben auch Missverständnis von Kirche, wo wir vielleicht damit konfrontiert sind. Ein Missverständnis ist sicher einfach mal Kirche, das ist wie Schule. Man geht in die Schule zum Lernen, einmal eins und ABC und dann sitzt man all die Jahre ab. Ich erinnere mich noch die ganze Zeit, bis man da endlich irgendwo Matura erreicht hat. Endloses Absitzen von endlosen Stunden und endlich ist die Schule fertig. Und wenn sich das dann auf unsere junge Generation überträgt und sagt, ja, jetzt habe ich es dann gelernt, jetzt brauche ich das Geschichtchen von David und Goliath nicht mehr. Ich weiss jetzt, was dem Goliath durch den Kopf gegangen ist. Und dass der Bartimäus geheilt worden ist, das weiss ich auch, das habe ich jetzt gehört. Und dann kommt der Moment, wo, das ist auch bei mir so gewesen, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt die Geschichtchen gehört, Kirche ist wie Schule, das findet für mich einen Abschluss. Ein anderes Missverständnis ist natürlich, Kirche, das ist eigentlich eine Wahlzahl. Da gibt es so Christen, die warten seit 2000 Jahren auf einen, der gesagt hat, sieh, ich komme bald. Aber es ist ziemlich lang gegangen und es ist im Wahlzahl ziemlich langweilig geworden. Darum sind auch viele davon gelaufen, weil einfach nur warten, bis man stirbt oder der Herr wiederkommt. Das wäre auch ein Missverständnis. Kirche ist einfach eine Wahlzahl. Dann haben wir natürlich noch etwas anderes. Wir im christlichen Zentrum Buchegg werden am Mittwoch haben wir unsere Vereinsversammlung. Dann sagen wir, aha, jawohl, jetzt haben wir es. Kirche, das ist einfach ein Verein. Und was dann in dieser Vereinsversammlung abgestimmt wird, mit demokratischem Recht, das ist dann der Wille Gottes. Vielleicht aber eben auch nicht. Und da ist ein weiteres Missverständnis, dass wir manchmal eben, wenn wir in der Kirche dabei sind und wenn wir irgendwelche Machtkämpfe kämpfen hinter den Kulissen, dann frage ich, ist es Intrige oder ist es ein Machtkampf auf den Knien? damit, wenn wir abstimmen und wenn wir als Kirche vorwärts gehen, eben der Wille von Gott geschieht und nicht der Wille von einer Gruppe, die sich durchsetzen wollte. Also ich weiss jetzt nichts von eurer Geschichte. Es hat mir niemand etwas erzählt. Aber ich weiss, wie wir Menschen sind. Und es wäre ein Missverständnis, wenn wir einfach sagen, ja, Kirche, das ist ein Verein. Und wenn wir dort unseren Willen haben können durchsetzen in einer Vereinsversammlung, dann haben wir das Ziel erreicht. Das ist absolut nicht so. Dann hat natürlich einer gesagt, ja, ich weiss, was Kirche ist. Er ist dann auch prompt der erste General geworden, der William Booth. Er hat gesagt, ja, Kirche, das ist eine Armee. Wir brauchen eine Heilsarmee. Nur mit Disziplin und nur mit Offizier kommen wir da voran und können wir die Welt verändern. Und wir sind sicher dankbar für die Heilsarmee in der Schweiz und auch die Heilsarmee da in Uster. Aber das ist irgendwo auch mit der Heilsarmee ist es noch nicht alles von Kirche. Und darum geht es einfach ein bisschen tiefer. Und stellen wir uns die Frage, ja, was ist denn Kirche? Was ist Kirche für dich, wenn du jetzt online bei uns da dabei bist? Ist sehr wichtig, dass wir vor Augen haben, aha, ja, Kirche, das kann online bei dir daheim sein, jetzt. Aber Kirche kann auch sein, wenn wir da zusammenkommen. Und wir werden sehen, es ist wichtig, gerade auch nach Corona, dass man eben die Gestalt von der Kirche, die Gegenwart im Saal von der Kirche, die Zusammengehörigkeit, die eben nicht unbedingt online entsteht, sondern wenn man sich wieder sieht, wenn man sich wieder begrüßt, wenn man auch miteinander Aktionen unternehmen kann. Wir wollen ein bisschen tiefer reingehen und einfach mal beim Paulus fragen. Er ist ja der grosse Mann von der Kirche, wenn wir das so sagen dürfen. Der grösste Teil vom Neuen Testament stammt von ihm. Und dann natürlich mit dem Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte. Er ist noch einer von seinen Jüngern da, einer der maßgeblichen Schreiber, Autoren vom Neuen Testament. Also wenn wir von einem lernen können, was Kirche ist, dann ganz sicher am ehesten vom Paulus. Und wenn wir jetzt da so ein bisschen ins Leben von Paulus hineinschauen, dann sieht es vielleicht am Anfang irgendwo ein bisschen stürmisch aus. Und mit was wir da konfrontiert sind, ist nicht eine theologische Definition von Kirche, sondern er schreibt jetzt da im Römerbrief, Römer 15, ich beabsichtige, nach Spanien zu reisen. Auf dem Weg dorthin komme ich dann endlich mal bei euch in Rom vorbei. Aber zuerst muss ich noch nach Jerusalem, um den Gläubigen dort den Dienst zu erweisen. Aber wenn ich dann die Sachen, also die Kollekte, zum Abschluss gebracht habe, dann wollte ich auf dem Weg nach Spanien einmal noch, ich sage es jetzt ein bisschen schnippisch, husch bei euch in Rom vorbeikommen. Genau, das ist also der Paulus, der da auf Reisen ist. Und ja, jetzt bin ich eins zu weit gerutscht. Entschuldigung. Genau. Jetzt haben wir es da so ein bisschen vor Augen. Also, was sagt uns jetzt das Bild über Kirche? Also halten wir nochmal schnell fest, der Paulus schreibt in Korinth den Römerbrief. Also das ist dort, wo es anfängt, dort Achaia, Griechenland, Korinth, dort ist er. Und er macht in Achaia und in Mazedonien eine Sammlung von der Gemeinde dort, weil die Gemeinde in Jerusalem ist verarmt. Aber von Jerusalem aus ist das Evangelium gekommen, also ist es nichts als recht, dass eben die Christen, die Botschaft von Jesus gehört haben, in Achaia und Mazedonien jetzt eben Geld geben für Jerusalem. Dann will er das Geld auf Jerusalem bringen, eigentlich das Evangelium in Spanien verkünden. Aber um seine Reise nach Spanien vorbereiten, hat er schon mal den Römerbrief geschrieben, der ist schon mal voraus geschickt, dass wenn er dann in Rom vorbeikommt, er dort nicht ganz unbekannt ist. Aha, das ist der Paulus. Und was ist jetzt da genau Kirche? Ich denke, wenn wir da in die Tiefe hineingehen und uns überlegen, ja, was ist Kirche, dann ist der Paulus von dem Triebe gewesen, was Jesus gesagt hat, gönnt ihr die ganze Welt, verkündet der ganze Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Die Botschaft hat ihn bewegt. Die Botschaft hat ihn angetrieben. Der Paulus ist ein absolut herausragender Mann von seiner Zeit. Stammt aus einer jüdischen Familie. wo aber das römische Bürgerrecht hatte und schätzungsweise schwer reich war. Das ist allgemein nicht so bewusst. Man denkt, ja, der Paulus hat so zwischendrin ein bisschen als Zeltmacher seinen Lebensunterhalt verdient, aber hat offensichtlich fürstlich verdient, weil er hat all die Schiffsreisen hat er selber finanziert. Man lesen nie davon, dass sie eine Sammlung hätten müssen machen für seine Schiffsreisen. Und die sind verhältnismäßig sehr, sehr teuer gewesen. Und auch in Rom hat er eine Residenz gemietet, bis er dann auf sein, seinen Gerichtsfall vor dem Kaiser gewartet hat. Warum geniesst der Paulus nicht einfach seinen Reichtum, seinen Einfluss, seine Möglichkeiten als römischer Bürger, sein hohes Ansehen, dass er bei den besten Leuten in Jerusalem ausgebildet worden ist, als einer der eifrigsten und gelehrtesten Schriftgelehrten und Pharisäer? Er ist Jesus begegnet. Und die Jesus-Begegnung hat sein Leben vollständig auf den Kopf gestellt. Und er kann dann sagen, ich bin mit Jesus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch das irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich für mich hingegeben hat. Und wir sehen da, das ist sicher das tiefste Geheimnis von, was heisst Chile, was heisst Christ sein, was heisst für Gott und für sein Reich unterwegs sein. Einmal, er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Im Römerbrief lesen wir, wir sollen uns als ein lebendiges Opfer hingeben. Und das sind ja nicht unbedingt sehr angenehme Worte, also Opfer haben dann meistens ein bisschen Feuer unten dran gespürt. Und sich als ein lebendiges Opfer hingeben, ist vielleicht auf die einen Seite nicht unbedingt angenehm, weil wir Sachen dürfen, wollen und müssen von dem Leben loslassen. Und darum sagt der Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Also nicht mehr ich lebe nicht mehr für mich, für meine Ziele, für meine Lust, für meine Pläne, für meine Selbstverwirklichung, für meine Karriere, sondern ich lebe nur noch für eins, ich lebe nur noch für den Herr Jesus Christus. Und der Paulus war bereit, für ihn zu reisen, für ihn zu predigen, für Jesus gesteinigt zu werden, aus der Stadt müssen zu fliehen, verunglimpft zu werden und, und. Und ja, wenn wir das so vor Augen haben, dann merken wir, ja, es hat etwas mit Hingabe, es hat etwas mit Feuer, es hat etwas mit einer unglaubliche Begeisterung und mit einer Leidensbereitschaft zu tun. Es beeindruckt mich auch, dass die Geschwister, die ich in Indien habe, dürfen ausbilden. Zwei von denen sind jetzt im Gefängnis und die könnten jederzeit raus, wenn sie unten bei der Wache vom Gefängnis würden unterschreiben, dass sie nie mehr etwas von Jesus erzählen. Und da frage ich manchmal, wie viele Christen in der Schweiz haben das eigentlich einfach so für sich schon mal unterschrieben? Dass sie sagen, von Jesus erzählen, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Freundeskreis, im Geschäft. Das gibt nur Probleme, das mache ich lieber nicht. Aber mit Christus gekreuzigt sein heisst, wir bekennen den Namen von Jesus, wo wir können. Wir nutzen jede Gelegenheit. Wir wollen, dass sein Name bekannt wird. Und wir nehmen die Schwierigkeiten, die Nöte, die Anfindungen, die Verleumdungen, und das Ausgrenzen, was es mit sich bringt, das nehmen wir fröhlich auf uns. Ich erinnere mich noch, wenn ich im Gymi mit 19 mich dann eindeutig für Jesus entschieden habe, gross auf meinem Teekischen oder auf meiner Mappe war der Kleber gewesen, New Life in Jesus. Und meine Klassenkameraden haben gespottet und haben gesagt, was will jetzt der? Was will jetzt der Schmied mit seiner Bibel? Und ich muss sagen, das ist jetzt bald 50 Jahre her und so glücklich, wie mich Jesus gemacht hat, hätte mich keine Schweizer Bank, nichts anderes, so glücklich können machen, dass ich immer noch darf sagen, ich darf Jesus dienen. Das ist die grösste Freude und das ist die grösste Kraft und das ist das, was unserem Leben Sinn gibt. Und wenn ich es auch so weiter sagen darf, das ist das, was unserer Kirche Kraft gibt. Wenn wir uns überlegen, was ist Kirche, nochmal weiter, dann hat es der Paulus zum Glück einmal neu noch definiert. Ich habe das mega cool gefunden. Ich habe wochenlang an dieser Botschaft gearbeitet und habe dann irgendwo den Eindruck gehabt, jetzt habe ich es. Wenn der Paulus sagt, ihr seid der Leib Christi. Also wenn ich jetzt da schaue, sehe ich eine heilige Versammlung. Ich sehe den Leib Christi. Ich sehe die Glieder an dem Leib. Ich ahne eure Geschichten, eure Freude, eure Nöte, eure Geschichte. Aber wir halten fest, wir sind nicht ein Verein, wir sind nicht ein Schulhaus, wir sind nicht ein Wartsaal. Wir sind der Leib Christi. Amen. Und das haben wir gefeiert, indem wir einmal mehr uns vor Augen gehalten haben, wenn nicht Jesus sein Leib für mich hätte zerbrechen lassen, wäre ich ewig verloren. Und wenn Jesus nicht für mich sein Blut vergossen hätte, wäre ich einfach unterwegs in die Hölle. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir irgendwo uns vor Augen halten, dass gesagt ist, wir sollen den Tod von Jesus verkünden, bis er kommt. Und das heisst, mit dem Abendmahl verkünden wir, Reich Gottes ist im Kampf. Der, der das Reich Gottes gebracht hat, ist in diesen Kampf eingestiegen und war bereit gewesen, in dem Kampf auch sein Leben zu lassen. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir uns vor Augen halten, was ist der Leib? Und wenn ich so mein Leib anschaue, oder wenn du auch deine Hand mal ein bisschen anschaust, dann sehen wir da ganz verschiedene Sachen. Wenn wir schon nur die eigene Hand anschauen, macht das doch einmal. Also, da weißt du genau, das ist außerhalb am Leib und das wäre innerhalb am Leib. Und wenn dann wieder der Sommer kommt und wir da die Mucke hören zum dann wollen wir eben nicht, dass die auf den Leib kommen und etwas in den Leib reindrücken. Weil der Leib hat eine Grenze. Er hat eine klar definierte Grenze. Und das ist auch beim Leib Christi so. Und der Leib Christi hat ganz klar definierte Grenzen, wo man sagen müssen, wer gehört zu dem Leib von Jesus? Wer zum Glauben gekommen ist an Jesus? Wer den Glauben öffentlich bezeugt? Und wer sich taufen lässt? Und da haben wir auch in unserem Land einen grossen Kampf geführt. Zur Reformationszeit sind schon Geschwister die aufgestanden und haben gesagt, es ist nötig, sich im Glauben taufen zu lassen. Sie haben ihre Überzeugung mit ihrem Leben zahlt. In unserer schönen Stadt Zürich. Es gibt jetzt einen Gedenkstein. Ich weiß nicht, habt ihr den schon mal gesehen? An der Lima, am Ufer von der Lima, dort in der Nähe vom Heimatwerk, wenn man da raufläuft, ist dort unter der Linde der Gedenkstein. Und ich denke, es ist darum wichtig, dass wir sehen, da haben Generationen gelitten, sind Generationen dafür gestorben, für den Benefit, den wir jetzt heute dürfen, als Freikirche, dass wir sagen, jawohl, Glaubenstaufe, das gehört unbedingt dazu, wir beharren darauf, dass der Leib Jesu eine Grenze hat und die Grenze ist ein klares Bekenntnis zu Jesus und eine klare Taufe im Glauben. Das ist natürlich nur eine Grundlage und damit haben wir noch nicht das Ganze gerettet. Ich denke, wir als Gemeinde jetzt hier in Uster merken, ja, die Grundlage haben wir und damit ist der Gedeih und das Wohlergehen der Gemeinde noch nicht garantiert. Aber ich möchte euch ermutigen und sagen, wunderbar ist einmal die Grenze da und ist die Klarheit da und können wir sagen, ja, wenn wir eben gemeint sind, wenn wir der Leib Christi sind, dann können wir und wollen wir uns auch entwickeln. Und jetzt kommt vielleicht das Nächste. Auch wenn du nochmal deine Hand anschaust, stell dir mal vor, deine Hand wird plötzlich irgendwo etwas machen, wo du nicht mehr kannst kontrollieren und sie würde sich einfach so ganz wild daneben bewegen. Ich kann die Hand nur brauchen, weil sie genau das macht, was ich will. Genau das, was nötig ist. Und so ist es eigentlich für dich und für mich als Glied an dem Leib von Jesus notwendig, dass du sagst, ich ringe darum, dass ich die Führungsimpuls, die Leitungsimpuls vom Haupt von Jesus eben überkomme. Und darum geht es jetzt noch einen Schritt weiter. Genau, gehen wir gerade zum Nächsten. Ja, jetzt möchte ich dich einfach fragen, auf was schaust du, wenn du jetzt an die Gemeinde denkst, an die Geschichte, die wir jetzt haben als Gemeinde? Wo sind deine Gedanken? Sind deine Gedanken bei Sorgen, bei Vorwürfen, bei Kritik an anderen? Weißt du, was mir am meisten Sorgen macht im Hinblick auf Urs Schmid? Dass ich ein Glied bin und dass ich verstehe, was ich machen soll. Das ist die grösste Sorge. Und dann möchte ich dich fragen, ist das auch deine grösste Sorge, dass du als Glied an dem Leib verstehst, was ist deine Aufgabe? Und dass du die Aufgabe auch kannst erfüllen. Und stell dir mal vor, alle, die da Glieder sind, alle, die da Glieder sind an dem Leib, verstehen ihre Aufgabe, konzentrieren sich eigentlich nur noch auf das, was ist meine Aufgabe, was ist mein Beitrag? Ist mein Gebetsleben so, dass durch mich die Gemeinde gestärkt wird? Es ist gerade ein bisschen etwas passiert. Ich finde es noch schön, dass es mal ein bisschen einen Schwerpunkt gibt, der einem bleibt. Also es ist der Schwerpunkt, bin ich als Glied für Jesus brauchbar, für meine Gemeinde? Ist mein Gebetsleben so, dass durch meine Gebete die Gemeinde verändert wird? Ist mein Zeugnis nach aussen so, dass unsere Gemeinde wachsen kann? Und ich glaube, das ist in der jetzigen Situation einfach die allerwichtigste Frage. Und wenn wir da noch ein bisschen weitergehen, dann kommen wir zu einer weiteren entscheidenden Frage. Von was lebt der Leib? Also wie stellt sich das Gott vor, dass der Leib funktioniert? Jetzt mache ich, glaube ich, da den Deckel zu, nicht, dass es nochmal passiert. Stellt euch vor, was hat Jesus als Letztes gemacht? Weil er hat gewusst, jetzt fährt er zu Gott, zum Vater im Himmel, und er lässt ihm Petrus noch eine letzte Botschaft zurück. Und die letzte Botschaft, und ich glaube, das ist Botschaft auch für dich heute, dass Jesus einfach fragt, liebst du mich? Es ist nicht die Frage, weißt du besser, was in der Gemeinde anders hätte laufen müssen? Weißt du besser, was man hätte machen sollen? Weißt du besser von einzelnen Personen das und das? Es stellt sich am Ende nur eine Frage. Nämlich die Frage, wo Jesus sagt, liebst du mich? Und damit kommen wir wieder ganz an den Anfang von der Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und ja, vielleicht kommen wir dann einfach auch an einen Punkt, wo wir irgendwo sagen müssen, interessant, welche Geschichten, welche Männer Gottes, welche Personen außergewöhnlich können gebraucht werden. Der Johannes mit seinem Kopf an der Brust von Jesus. Die Frau am Brunnen, wo vielleicht wir als Gemeinde nicht so Freude gehabt hätten, dass da eine kommt, die 5 Männer gehabt hat. Aber sie hat Jesus so lange zugelassen, hat sich so tief auf die Beziehung zu Jesus eingeladen, dass sie zur Missionarin geworden ist in ihrem Dorf. Und ist es nicht eigentlich ein wunderbares Geheimnis für dich und für mich, dass die Liebe zu Jesus das Wichtigste ist? Das ist das Zentrum, um das geht. Und wenn wir die Frage stellen, brennt dein Herz für die Kirche, dann merken wir plötzlich, Kirche, das ist nicht ein Gebäude, das ist nicht einfach jetzt unser Zusammensein als Gottesdienst, das ist nicht ein Wahrzahl, das ist nicht eine Armee, das ist nicht Schule, das ist lebendig. Da ist der Geist von Jesus drin. Der Geist, den ich jetzt das Vorrecht hatte, schon zu sehen, was er in Afrika, in Ägypten, in Indien, in Amerika, in der Ukraine bewegt. Und ich muss sagen, ich bin so etwas von fasziniert. Von dem, was Kirche ist. Von dem, was der Leib von Jesus ist. Von dem, dass ich das Vorrecht habe, in meiner ganzen Unvollkommenheit, in meiner ganzen Fehlerhaftigkeit, trotzdem einfach dürfen ein Glied sein an dem Leib. Das finde ich einfach unglaublich. Und ich denke, es hat jetzt einfach nur so die eine oder andere Konsequenz. Die eine wichtige Konsequenz auch für unsere lieben Geschwister, die zuschauen über das Internet. Bei der Gemeinde Jesu ist wichtig, dazu zu gehören. Online ist gut. Wenn es einfach um die Information geht, da habe ich die Predigt dürfen online hören, warum nicht? Aber es ist viel mehr. Die Gemeinde Jesu ist ein Lieb. Das sind Menschen, das sind Beziehungen. Das ist ein Beziehungsnetz, das ist eine Zusammengehörigkeit. Und da hast du einen Beitrag, zu dem Beziehungsnetz dazu zu gehören, neue Menschen in das Beziehungsnetz reinzunehmen. Oder eben auch Taufe als ein Zeichen, jawohl, ich gehöre zu dem Lieb. Und aus Liebe zu Jesus lassen wir uns taufen. Das ist ein Ausdruck von, ja, wie eine Ehe. Als ich Lilian durfte heiraten vor über 40 Jahren, ist es das Zeugnis gewesen, das Bekenntnis, das ist meine Frau. Das war noch lustig gewesen. Ich war noch mit einem katholischen Feldprediger unterwegs gewesen und der hat dann irgendwann einmal gesagt, ja Urs, der Unterschied zwischen dir und mir ist ja nicht so gross. Er hat gesagt, ich verzichte auf alle Frauen von dieser Welt und du auf alle minus eins. Und ich habe dann gesagt, das Leben der kleine Unterschied. Genau, und aus Liebe zu Jesus ist es auch wichtig, dass wir irgendwo auch zu einer Kleingruppe gehören. Also, dass wir nicht nur einfach im Grossen von der Gemeinde, fast würde ich sagen, wenn du nur am Sonntag dabei bist, bist du vielleicht so ein bisschen ein U-Boot-Christ. Es ist schön als Christ, einmal in der Woche für eine Stunde aufzutauchen. Aber wenn man sich mit Geschwistern trifft, zum Gebet, zum Austausch, und eben auch Fragen da sind, wie lebst du mit Jesus, wie bist du unterwegs, dann wird das alles sehr viel konkreter und ist eben ein Ausdruck von unserer Liebe zu Jesus. Oder eben auch der nächste Samstag, wo wir da Gelegenheit haben mit dem Tobi Meyer, einfach auch Jesus öffentlich zu bezeugen in der Öffentlichkeit von Oster. Da möchte ich dich einfach aufrufen und sagen, sei dabei. Und zwar nicht einfach darum, weil jetzt der Tobi Meyer das braucht. Aber es kann ein Ausdruck von der Liebe zu Jesus sein, dass du einfach sagst, ich will dabei sein, wenn öffentlich in unserer Stadt von Jesus geredet wird. Als Zeichen von meiner Liebe zu Jesus möchte ich dabei sein und möchte ich, dass Menschen von dem Jesus erfahren und eben auch da tiefer kommen in Beziehung zu ihm. Und jetzt so ein bisschen zum Schluss. Wie hast es du mit deiner Liebe zu Jesus? Darf ich mal ehrlich sein? Über mich selber. Und einfach zu sagen, irgendwo habe ich das Gefühl, es ist noch zu wenig. Ich bin noch nicht dort, wo ich sein sollte. Es ist so viel Eigen sind wir rum. So viel Ablenkung. So viel mehr Prägung durch die Medien als durch die Bibel. So viele eigene Wünsche. Und dann kommt Jesus und sagt, liebst du mich? Wenn wir es übertragen, hat der Petrus gesagt, I like you. Und Jesus hat gefragt, do you love me? Vielleicht geht es dir und mir auch so, dass wir einfach sagen, ja, ich bin jetzt in der Kirche, ich bin jetzt in dem Gottesdienst. I like Jesus. Also ich bin da gern dabei und freue mich, dass wir da haben können Gottesdienst feiern und Anbetung und alles. Aber I love you würde dann heissen, es geht mir durch Mark und Bein. Es treibt mich um. Es lässt mir keine Ruhe. Es fehlt mir jetzt noch, Geschichten zu erzählen von jungen, verliebten Männern, um ihre arbeitete Prinzessin kämpfen. Aber stellt euch mal die Geschichte ein bisschen vor. Und so sagt Jesus, auch wenn er vielleicht versteht, dass du und ich, dass wir ihn noch zu wenig lieben. Aber er sagt einfach, kümmere dich um meine Schäfli. Kümmere dich um meine Gemeinde. Kümmere dich um Menschen, die mich noch nicht kennen. Und das ist vielleicht das, was wir tun können. Das ist auch das, was ich probiere zu tun. Dass ich einfach probiere, immer wieder zu sagen, ja, wenn ich Jesus liebe, dann möchte ich seiner Gemeinde, seinen Schäfli, seinen Studenten, denen, die Pastoren werden, denen möchte ich dienen, in aller Unvollkommenheit, die ich auch mit mir trage. Und dann möchte ich jetzt dich fragen, wie ist es mit dir? Was verstehst du unter Gemeinde? Bist du dir dieser heiligen Berufung bewusst, dass du darfst ein Glied sein am Leib von Jesus? Dass durch dich übernatürliche Sachen passieren, weil Jesus durch dich wirkt, durch dich aktiv ist? Und eigentlich das Einzige, was er dich jetzt einfach fragt, ist, liebst du mich? Und vielleicht geht es dir so wie mir, dass du sagst, ja, eigentlich möchte ich, aber es ist noch zu wenig. Und dann wäre doch heute, der 8. Mai, einfach so ein Tag, wo du für dich könntest die Entscheidung treffen, Jesus, es tut mir leid, dass ich dich so wenig liebe, ich möchte mehr. Wir haben auch noch Geschwister, die dienen im prophetischen Dienst. Vielleicht ist auch in deinem Inneren, in deinem Herz irgendwo eine Blockade, etwas passiert, wo deine Liebe zu Jesus einfach auch dämpft und bremst. Und sicher ist Hilfe da für dich heute. Jesus möchte, dass du kannst durchbrechen zu einer stürmischen ersten Liebe. Und wenn da Hindernisse sind, komm doch noch ins Gespräch, komm doch auch noch ins prophetische Gebet. Wir sind gern bereit, einfach auch mit dir zu beten, dass die Liebe, die Gott durch den Heiligen Geist, die du ausgüssen in dein Herz, dass die kann durchbrechen. Ich möchte abschließen zu einem Gebet und ich werde einfach langsam in Sätze beten. Nicht, dass ihr die laut jetzt mitbetet, aber einfach, wenn es für dich stimmt und für dich nachklingt, bet doch einfach auch in deinem Herz mit. Stimm mal auf. Ja, Jesus, danke, dass du da bist. Und danke, dass du einfach an mich liebst. Danke, dass ich zu deiner Gemeinde gehören darf. Dass ich ein Glied sein darf an deinem Leib. Herr, und es tut mir leid, wo ich in deiner Gemeinde mehr ein Zuschauer war, ein Trittbrettfahrer, ein Besserwisser, der eher kritisiert hat, als mitgetragen hat. Und Jesus, ich spüre, dass du da bist, dass du zu mir redest, wieder in der Offenbarung, aber ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Herr, und so möchte ich zu dir kommen und dir einfach sagen, es tut mir leid, wenn meine Liebe lau geworden ist und meine Hingabe unglaubwürdig und vieles andere in meinem Leben den ersten Platz eingenommen hat. Und ich bitte dich einfach um Vergebung. Und ich bitte dich, dass du mit dem Heiligen Geist kommst und mit dem Heiligen Geist das einfach möglich machst, dass ich deine Liebe neu darf empfangen, neu darf bewusst sein, was für ein gewaltiges Vorrecht das ist, dass dein Geist meinem Geist Zeugnis gibt, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Und so bitte ich dich, hilf mir, dich mehr zu lieben. Und das, was ich machen kann, das will ich machen. Ich will da sein für deine Gemeinde, ich will da sein für Menschen, die dich noch nicht kennen. Ich will mithelfen, dass unsere Gemeinde weiter darf wachsen, sich entwickeln, dass sie darf stark sein. Ich will beten für die, die unsere Gemeinde leiten, dass sie Weisheit haben, Kraft und Vollmacht. Und danke, dass du da bist und dass das Geschenk, das dein Leib lebt und dass ich dazu gehören darf, dass das ein für alle Mal gesetzt ist. Amen.